Ja, ich will mit dir gerne über ein Event reden, was letztens in Cottbus stattgefunden hat. Das sogenannte 29. Februar-Event, das war der sogenannte Leap Day, so viel heißt wie einfach der Schalltag. Der Tag ist alle 4 Jahre, gibt es ja dann den 29. Februar. Der war dieses Jahr wichtig, weil viele Cacher, die halt Wert legen auf ihre 365 bzw. 366-Tage-Matrix, also an jedem Tag des Jahres mindestens einen Cache gefunden haben wollen, die brauchen diesen Tag, um ihre Statistik voll zu machen. Die Chance hat man eben nur alle 4 Jahre mit dem 29. Februar. Groundspeak ist ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und hat jetzt gesagt, oder hat um die Cacher zu motivieren, gesagt, ich möchte, wir geben Souvenirs raus. Es gibt einmal ein Souvenir für den Besuch eines Events am 29. und es gibt ein zweites Souvenir für das Finden eines Caches an dem Wochenende. Wobei das Wochenende auch relativ weit definiert wurde, nämlich ich glaube, vom Freitag bis Montag. Also es war ja ein 3-Tage-Wochenende. Bei uns in der Gegend hat sich ein Cacher bereit erklärt, dieses Event zu veranstalten, nämlich der allseits beliebt und geschätzt Andreas 54. Kurz zuvor hat er noch den, ich glaube, 9. Stammtisch organisiert. Jetzt war er schon wieder mit an Bord und hat den 29. Februar aus der Taufe gehoben. Seine Idee war es, diesmal thematisch auch was Passendes zu finden. Er hat sich ans Cottbuser Planetarium gewendet und die gefragt, ob da eine Möglichkeit bestände, dass wir das halt da durchführen. Und die haben sich dafür bereit erklärt und haben sogar jemanden bereitgestellt oder auftreiben können, der uns über als Vortrag noch mal ein paar Sachen erzählt hat. Ja, was hat denn dann das? Also der Vortrag war so in drei große Teile, oder sagen wir mal dreieinhalb große Teile geteilt. Der erste war so ein bisschen was über Geocachen und die Technik an sich zu erzählen, also wie funktioniert das System eigentlich hinter unserem System, mit dem wir cachen gehen, also mit den Satelliten, der ganze Satellitenkram. Der zweite Teil war dann so ein bisschen was über Sternkonstellationen und Sternbilder. Der dritte Teil war dann was über den Schalltag, wieso es überhaupt diesen Schalltag gibt und wieso der stattfinden muss. Ja, und dann haben wir halt noch einen Einblick bekommen über eine Art, naja, cinematografische Nutzung des Planetariums. Also man kann diese Kuppel nutzen, um halt so eine Art Rundumfilm oder 3D-Rundumfilme zu zeigen. Und da hat er uns halt einen Einblick gegeben mit einem 5-minütigen Werbefilm über das Ganze. Ja, Obi, sag du mal was, wird dir das Event gefallen? Gucken.
Das Event war klasse. Und du hast jetzt ganz schön viel schon darüber erzählt. Die Matrix ist mir egal. Wichtig war es eigentlich, die Cottbusser zu sehen, zu einem Event zu kommen. Was uns da erwartet hat, das hat eigentlich alle Erwartungen übertroffen.
Man
Planetarium,
nutzt jede Chance, um aus Peits mal rauszukommen.
das sowieso. Und um in fremde Reviere zu kacken.
Aber wir Cottbusser kommen auch gerne nach Peits, um da sauber zu machen. Ey, da muss es ja tun.
So sieht es nämlich aus. Nee, die Erwartungen übertroffen war ich gerade stehen geblieben. Ich war bestimmt 15 Jahre nicht mehr im Planetarium. Ja, der Anreiz nach der Schule war nicht mehr da. Der Anreiz, weil Astronomie und Sternkunde ist jetzt nicht so mein Gebiet, wo ich mich wirklich interessiere. Aber was da drinnen an Vortrag kam, dieser, wie soll ich denn, der Referat oder Referent, wie heißt das, Falk?
Der Vortragende. Ich bin immer noch überlegen,
Ja,
ob es ein Doktor war.
der hat uns begeistert. Also mich hat das umgehauen. Genau, also mich hat das umgehauen. Der hat das Wissen, also eigentlich interessiert es gar keinen, warum der Schalltag ist, aber der hat das rübergebracht mit einer Art und Weise. Das war genial. Und ich habe was gelernt und das Event schon deswegen. Ich fand das der Knaller und ich glaube, das könnt ihr so schnell gar nicht mehr besser machen, was der Andreas da gemacht hat. Gerne wieder. Ja, gerne wieder.
Ich hab im Hintergrund mal kurz geguckt. Also unser Vortragender hieß Gerd Thiele und der ist der Leiter und Geschäftsführer des Planetariums Cottbus, obwohl es das heißt noch anders. Moment. Das Raumflugplanetarium Juri Gagarin Cottbus. So ist die offizielle Bezeichnung für das Ganze.
Unter dem Namen kenne ich es noch von meinen Schulzeiten vor 20
Genau,
Jahren.
du wirst lachen. Ich war auch das letzte Mal, das muss auch zu Schulzeiten gewesen, als ich da war. Aber ich glaube weit in den 90ern.
Ja, es war, ich würde sogar sagen, es war vor der Wende, dass ich das letzte Mal da war.
Du meinst im Osten?
Ich
Damals
würde
hatten wir noch
sagen,
gar nichts.
DDR-Stirn. Ich würde sagen, DDR-Schule noch, weil da kam auch der Name her, Juri Gagarin, nicht?
Ja,
Ich
ich
glaube,
war.
zu Westzeiten hätten sie es anders genannt.
Ja, na, ich war irgendwann, war ich da gewesen, weil sie halt. Es gab einen Mystery Cache hier in Cottbus von, ich glaube, Gehirnpilot war der. Und da lag das Final von diesem Cache. Dann gab es noch eine zweite, oder die Runde liegt, glaube ich, heute noch. So eine Planetenrunde, die
Ja,
führt
der
also
Multi.
hinter dem Raumflugplanetarium ist ein Park, das ist der sogenannte Planetenpark, glaube ich. Und da stehen Skulpturen von den Planeten rum. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es sogar maßstabsgetreu. Also wenn man die Kuppel des Planetariums als Sonne betrachtet, dann sind die dargestellten Planeten da ringsherum entsprechende Maßstab denen zur Sonne. Ist das verständlich? Ja, nicht?
Ja, das ist verständlich.
Gut,
Ich glaube,
okay.
das ist auch so.
Also, dass man da so ein bisschen Eindruck, und ich glaube sogar die Entfernung entspricht der wahren Entfernung. Deswegen ist der letzte, der Pluto, der jetzt offiziell kein Planet mehr ist, der ist ziemlich am Arsch der Welt, nämlich, wie hieß denn dieser Park da hinten?
Das weiß ich nicht. Das
Nicht
ist aber doof.
Puschkin, nicht
Aber
Puschkin Park.
zum Pluto zurückzukommen, kurz. Ich weiß jetzt erst neuerdings, dass Pluto kein Planet mehr ist.
Weil du es letztens in der Cache-Frequenz gehört hast.
Nee, weil uns der Herr Thiele das im Planetarium erzählt
Ach
hat.
so. Hast du es vorher noch nicht gewusst?
Nö, weil, wie gesagt, ich interessiere mich dafür gar nicht. Ich sehe
Ach
den
so.
großen Wagen, wenn ich draußen mal in rauchen gehe.
Aber
Und das war's auch.
ich war begeistert, dass du Astronomie gesagt hast, nicht Astrologie. Was ja
Gibt's
auch
da einen
manche.
Unterschied?
Da gibt es einen recht großen Unterschied.
Okay.
Genau, also im Elias Park heißt der Park. Das ist so.
Richtung Stadion der Freundschaft.
Genau, also auf der Seite schon, wenn man den Stadtring, also über dem Stadtring drüber, neben der Messe. Also es ist eine ziemlich große Entfernung. Da ist dann der Pluto. Wenn man diese Multirunde nämlich machen möchte, muss man für den Eliaspark Eintritt bezahlen, jedenfalls im Sommer.
Stimmt, da war ja was.
Es sei denn, man hat sein Schwiegermamas Liebling Outfit und Gesicht drauf, und da kann man nämlich auch mal mit so einer Frau am Einlass reden und die erklärt, man muss nur ganz dringend wichtig mal diesen kleinen Pluto betrachten gehen, man ist gleich wieder zurück, dann lässt die einen auch so rein.
Okay.
Als Pro-Tipp quasi.
Also das Listing würde heute nicht mehr durchgehen.
Ich glaube doch, wenn man es reinschreibt. Also ich glaube,
Ach so.
dass Eintritt verlangt wird, ist, glaube ich, kein Ausschlusskriterium.
Ja, und dass so viele Leute kommen, hätte ich auch nicht gedacht. Wir sind angekommen. Ich glaube, wir waren so mit die Ersten. Das waren 4, 5 Mann drinnen, die sich schon einen Tee gegönnt haben. Und dann hat sich alles so langsam gefüllt. Ja, ich glaube, wie man im Listing sehen kann, so 50, 60, 70 Leute waren im Endeffekt anwesend. Es können noch mehr gewesen sein. Das ist eine Schätzung von mir. Loks sind es 69. Manch einer hat seinen Anhang mit. Genial.
Also man rechnet ja immer so mit einem Faktor 1,5 bei den Anmeldungen. Also wenn halt 50 Militants sind, sollte man so mit 75 anwesenden Personen rechnen. Andreas hat für sein Event 68 Anmeldungen gekriegt. Also wäre somit um die 90 Leute zu rechnen. Das Raumflugplanetarium hat eine Kapazität im Kuppelsaal von 91 Sitzplätzen, also hätten wir die damit erreicht. Es gab im Vorfeld auch mal ein Announcement, dass halt so eine Art Warteliste eingeführt werden muss. Ich glaube aber, oder jedenfalls habe ich nichts davon mitgekriegt. Ich glaube, jeder, der kam, durfte auch rein. Es gab noch ein paar kurzfristige Abmeldungen, beziehungsweise ein oder zwei, die danach noch gesagt haben, tut mir leid, hat nicht geklappt. Aber insgesamt haben, glaube ich, alle reingepasst.
Ja, war auch gut gefüllt, die Kuppel. Mit, ich glaube, 12 Meter Durchmesser hat sie. Die Sitze waren da in zwei Halbrunden drin. Es war voll gute Stimmung. Auch voll gute Stimmung.
Ey, war die Stimme eigentlich voll?
Ja, voll gut.
Voll krass gut.
Nein, war wirklich, also es war genial. Es wird jetzt 4 Jahre dauern, bis sowas wieder auf die Beine gestellt werden kann. Und eigentlich wäre es schön, wenn in 4 Jahren das genau dort wieder stattfindet.
Warum genau dort wieder?
Weil das was Außergewöhnliches ist.
Das ist aber dann immer so, das zwingt immer so zum Vergleich, weißt du, da kommen dann auch die
Ja,
alten
das
Hasen.
stimmt. Aber was willst du
Och, wie
zum
ist denn noch mein
Schaltjahr?
Jung damals vor 4 Jahren, wo wir
Ja,
noch
aber
alle
was
mit dem
willst du zum
Garmin-Cache
Schaltjahr
gegangen sind?
besser in Verbindung bringen als ein Planetarium? Das ist diese ganze Machart, dieses ganze, das passt einfach. Das war so den Nagel auf den Kopf getroffen, zum Schaltjahr ein Event zu machen es ist ja keine Sternwarte, aber es ist, ich glaube, das kannst du nicht mehr toppen.
Das hätte vor 4 Jahren dann auch keiner gedacht, dass das nächste Event dazu im Planetarium stattfindet. Vielleicht gibt es in 4 Jahren was ganz Cooles, Tolles, Neues in Cottbus,
Das kann
wovon wir
natürlich
jetzt noch gar
sein,
keine Ahnung haben.
wenn der Rest vom Lechenkarree mal aufgebaut ist.
Vielleicht wird es das Sternflugplanetarium Carré
Genau.
mit Sternen überall und Starbucks.
Und eine Matebude.
Das sowieso. Ja, naja, insgesamt, also wenn du das so zusammen kurz, ich habe ja bisher so mich versucht auf die Rahmenbedingungen zu beschränken. Ich fand es auch eines der coolsten Caches oder der coolsten Events, die wir bisher in Cottbus hatten oder die ich hier erleben durfte, weil einfach alles gepasst hat. Also die Räumlichkeit, die Location passte thematisch super, der Vortrag war geil, das ganze Miteinander war super. Was scheiße war, war das Wetter, aber dafür kann ja der Veranstalter nichts. Ein bisschen
Nee,
wärmer wär schöner gewesen.
im Februar kannst du mit so einem Wetter auch mal rechnen.
Andreas hat da irgendwie dafür gesorgt, dass davor ein Zelt aufgebaut, so ein Pavillon aufgebaut wurde, in dem wurde dann noch gegrillt. Also, da war schon mal, man merkt schon, da steckt richtig Herzblut drin. Was natürlich wieder ein totaler Griff ins Klo war, also einfach nur weil ich nicht gewonnen habe, ist die Verlosung des Beutels. Das ist mir irgendwie unbegreiflich, wieso nie meine Zahl gezogen wird, sondern immer nur die Zahl von anderen. Aber gut, wir werden Andreas noch ein paar Events veranstalten lassen und irgendwann komme ich dann auch mal zu meinem Eventbeutel. Also ich habe es eigentlich nur aus technischer Spielerei hatte ich mir überlegt, ich könnte das Ganze ja mal mit meinem Außenmikro quasi aufnehmen, weil ich ein bisschen interessiert war, wie dieser Raumklang in dieser großen Kugel einfach sein wird. Und das habe ich dann getan, habe relativ am Anfang eingeschaltet und dann am Schluss ausgeschaltet und wollte mich dann zu Hause überraschen lassen, was dann dabei rumkommt. Und als ich es mir zu Hause auf dem Rechner anhörte, stellte ich fest, es ist doch ganz gut geworden. Ich habe da mit dem Gerd Thiele Kontakt aufgenommen und habe ihm da ein paar Passagen von geschickt und habe ihn gefragt, ob ich das mit so für einen Podcast verwursten kann. Und der hat bis auf eine kleine Anmerkung, das war nämlich ein Versprecher, den er bei sich selber gehört hat. Er spricht irgendwann im Teil über den Schalltag, spricht er von 365 Jahren, obwohl natürlich 365 Tage gemeint sind. Ist er mit seiner Vorführung auch sehr zufrieden. Vorführung ist ein schlechtes Wort dafür. Mit seiner Ausführung, mit seinem
Ausführung.
Vortrag. Ja.
Ja, Ausführung oder Vortrag?
Genau, ist er recht zufrieden. Und der hat halt gesagt, ja, wenn Sie wollen, dann können Sie das ruhig veröffentlichen. Und das tue ich jetzt hiermit. Deswegen hört er gleich im Anschluss den ersten Teil. Das ist dann das quasi das Theoretische über Geocaching. Das ist nämlich auch eine Kleinigkeit. Der Herr Thiele hat immer von Geocaching gesprochen, obwohl wir ja alle wissen, dass es Geocaching heißt, aber da sehen wir großzügig drüber hinweg. Und der zweite Teil ist dann seine Ausführung über den Schalltag. Sehr interessant und schön anzuhören. Gut, das
Wunderbar.
soll es dann von uns erstmal gewesen sein. Und dann schalten wir jetzt quasi auf Konserve. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und wenn man sich mit Geocaching beschäftigt, dann
Super,
möchte
ganz
man
schlimm, ganz
natürlich
schlimm.
auch ein wenig Bescheid wissen, wie das Ganze so funktioniert und was man da so, ja, wie das so zustande kommt, dass man also auch immer weiß, vor allem, dass das Gerät immer weiß, wo man sich gerade befindet. So, und damit schalte ich mal auf die Situation ein, wie wir sie jetzt gerade draußen haben. Sie sehen also, die Sonne ist schon untergegangen und so sieht es also jetzt gerade draußen aus. Und wenn wir Glück hätten und es wären ein paar Sterne zu sehen, dann würde es halt so aussehen. Aber Sie sehen da noch diesen hellen Schein. Das ist jetzt nicht von dem Handy hier vorne. Das leuchtet nämlich auch immer ganz doll. Das ist immer eine böse Falle. Wenn die Schüler hier sind und die Schüler werden vorher belehrt, dass sie das Handy bitte auslassen sollen und dann sitzt der Lehrer plötzlich im hellen Schein. Das kommt immer mal wieder vor. Ja, also den Schein, den Sie hier noch sehen, das ist also der Restdämmerung so von der untergehenden Sonne. Zu Ihrer Orientierung, die Himmelsrichtungen, die befinden sich hier bei uns fast wie draußen, nicht ganz, ein kleines bisschen gedreht ist es. Das merkt aber keiner, weil Sie zweimal um die Ecke gehen müssen, wenn Sie zu uns reinkommen. Sie schauen also genau Richtung Süden und ja, rechts ist sozusagen der Westen und links Osten und hinter sich haben Sie den astronomisch nicht ganz so interessanten Norden. Ja, nun habe ich mir überlegt, wie zeige ich das am besten mit dem GPS, wie das Ganze funktioniert. Das lässt sich hier im Planetarium gar nicht so gut zeigen. Und da habe ich mir also mal eine Abbildung gesucht oder eine Animation, die das sehr gut zeigt. Und die blende ich Ihnen hier mal ein. Das ist im Original eine etwas kleinere Abbildung, deshalb ist das ein bisschen verpixelt. Aber ich habe sie leider nur einmal in dieser Größe gefunden. Ja, dieses Positionierungssystem, was ja nicht nur im Auto genutzt wird und auch nicht nur von Geocachern, sondern auch im Flugzeug, in Schiffen und in vielen anderen Anwendungen, das steht übrigens erst seit dem Jahr 2000 zivil zur Verfügung, stammt wie die meisten, ja, wissenschaftlichen Erneuerungen im Kommunikationswesen aus dem militärischen Bereich von der USA. Und wie gesagt, seit 2000 steht das auch zivilen Zwecken zur Verfügung. Europa baut seit einiger Zeit ein eigenes System auf, aber das wird noch ein Weilchen dauern, bis das in Betrieb ist. Das GPS-System verfügt im Moment über 32 Satelliten. Und diese 32 Satelliten, die stehen nicht etwa in einer geostationären Bahn über der Erde, so wie man das vom Fernsehsatelliten vermutet, und ja, überprüfen dann die Position der Fahrzeuge, sondern wie Sie hier sehen, sie bewegen sich also auf Kreisbahnen um die Erde und immer mehrere Satelliten auf einer solchen Kreisbahn, sodass man also mit Ausnahme der beiden Pole die gesamte Erdoberfläche damit abdecken kann. Und sie haben auch alle eine einheitliche Flughöhe, nämlich von 20.200 Kilometer Höhe. Das ist also unterhalb des Bereiches, wo geostationäre Satelliten stationiert sind. Also unsere Fernseh- und Telefonsatelliten, die sind in etwa 36 Kilometer Höhe. Ja, und wenn man nun also denkt, mit diesen Satelliten werden sie überwacht, wenn sie mit ihrem Navigations- oder GPS-Gerät arbeiten, dann ist das überhaupt nicht so. Denn diese Satelliten arbeiten relativ passiv. Das war ja auch eine Absicht, dass die ja militärisch genutzt wurden. Die machen also nichts anderes, als permanent ihre Position und die entsprechende Uhrzeit anzugeben. Und dieses Signal wird von Ihrem Empfänger empfangen. Und Sie haben hier so einen kleinen blauen Fleck, vielleicht kann man den sehen hier, der so um die Erde rumwandert. Das entspricht also etwa unserem Breitengrad. Und der Empfänger kann dann also das Signal immer von einer ganzen Reihe von Satelliten empfangen. Sie sehen immer hier, wie viel das gerade sind, weil die sich auf der Kreisbahn befinden. Die wechseln also auch. Das ist nicht immer derselbe. Selbst wenn man sich also innerhalb von Deutschland bewegt oder auch nur im Cottbus von einem Ende zum anderen fährt, kann es durchaus sein, dass man an einen anderen Satelliten oder an andere Satelliten weitergeleitet wird. Man benötigt drei Satelliten, die also dann, aus denen das System die genaue Position berechnen kann. Und zwar macht das Ihr Navigationssystem anhand der Signallaufzeit. Es erfährt also von dem entsprechenden Satelliten, auf welchem, wo im Gradnetz um die Erde herum er sich gerade befindet. Und daraus aus der Signallaufzeit und aus der genauen Zeit, kann es also dann ermitteln, wo sie sich befinden. Das macht also Ihr Gerät und nicht der Satellit. Ihr Gerät ist also das Aktive, was darauf eingeht. Das einzige Problem bei diesen Geräten ist die Uhrzeit, denn das sind natürlich manchmal nur Millisekunden an Laufzeit, die da berücksichtigt werden. Und da also es noch nicht gelungen ist, diese Geräte mit so einem genauen Zeitgeber auszustatten, hat man sich dann also entschieden, nicht auf 3, sondern auf 4 Satelliten zurückzugreifen. Und der 4. Satellit macht also nichts anderes, als die genaue Zeit, die punktgenaue Zeit zu liefern. Ja, berücksichtigen muss man dabei auch noch die Relativität, also das, was Einstein erkannt hat, da sie sich also in einer solchen Höhe befinden und das Signal natürlich mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde kommt, gibt es hier also auch die sogenannte Zeitdilatation, also die Verkürzung der Zeit in bewegten Systemen. Das muss man auch noch berücksichtigen. Wenn man das nicht berücksichtigen könnte, könnte man die Genauigkeit mit ungefähr 1 bis 2 Kilometern auf der Erde bestimmen, die eigene Position. Und bei der zivilen Nutzung garantiert das GPS-System also heute mit seinen Geräten eine Genauigkeit von etwa 7,8 Metern bei 90% der Messung. Da kann es also auch mal Ausreißer geben. Das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, dass es mal nicht so ganz genau hinhaut. Ja, aber bei 90%, davon spricht man heute, garantiert man das 7,8 Meter. Im militärischen Bereich ist es noch ein bisschen genauer, da ist es so ungefähr bei 5 Meter Genauigkeit. Ja, so funktioniert das Ganze also und das wollte ich Ihnen also ganz gern einmal zeigen. So, dann können wir das also auch abdecken und können uns ein bisschen den Sternenhimmel widmen, ehe wir dann zum Problem Schaltjahr und Schalttag kommen. Das ist also der Frühlingsanfang, der genau definierte, und diesen Zeitraum kann man messen. Das hat man schon zu Zeiten von Julius Caesar gemacht, so kurz vor dem Beginn der heutigen Zeitrechnung, und hat festgestellt, es sind so ungefähr 365 Jahre. Da aber das nur so ungefähr gestimmt hat, hat der Julius Caesar damit angeordnet, damit das also alles so richtig funktioniert, muss man einen Schalttag einfügen. Und diesen Schalttag, den hat man im Februar eingefügt, weil da das neue Jahr sowieso damals begann. Und zwar nicht den 29. Februar, den gibt es weltweit, und durchgesetzt hat er sich übrigens erst so seit dem Jahr 2000. Ansonsten gab es immer noch Ausreißer, vor allem in kirchlichen Kalendern. Man hat einfach den 24. Februar zweimal gerechnet, ja, in solchen Schaltjahren, damit man also immer wieder auf diesen Zeitraum zurückkommt. Allerdings hat man das in den damaligen Provinzen nicht so genau befolgt. Es gab Jahre, da hat man alle 2 Jahre geschaltet, manchmal auch alle 3 Jahre. Und da war also zu Zeiten dann von Papst Gregor im 17. Jahrhundert ein ziemliches Durcheinander entstanden und der Frühlingsanfang also auch stark verrutscht. Und dann hat also Gregor seine Kalenderrevolution gemacht und seitdem gilt eigentlich das, was wir heute so kennen. Und das kann ich Ihnen natürlich zeigen, aber das stört jetzt natürlich das, was hier im Hintergrund projiziert ist. Das, was wir heute also, was heute gültig ist, das ist der Zeitraum zwischen 2 Frühlingsanfängen, also wenn die Sonne scheinbar an dieser Stelle steht. Und die Zahl können Sie also selbst lesen. Sie sehen, das ist 365 Tage und ein bisschen. Ja. Das liegt einfach daran, dass halt kein Getriebe dran, nicht? Das ist eine zufällige Zeit. Stimmt also nicht mit unseren Tagen überein. Das heißt, knapp 6 Stunden länger als ein kalendarisches Jahr. Das heißt, Jahr für Jahr feiern wir Silvester oder das neue Jahr eigentlich 6 Stunden zu früh. So, und deshalb hat man alle 4 Jahre einen Schalttag, den 29. Februar. Wenn man das durchhalten würde, bringt das eine Rückführung um 24 Stunden, ja, 4 mal 6, ne, 4, wären 24. Wir brauchen aber nur 23 Stunden und 12 Minuten, die sich in diesen 4 Jahren angesammelt haben. Also das wäre nicht genau. Und deshalb gibt es die Schaltjahresregel, die komplizierter ist, als die meisten Menschen glauben, nämlich in 3 von 400 Jahren fällt der Schalttag aus. Und die Schaltjahresregel geht so. Alle 4 Jahre, wenn die Jahreszahl durch 4 teilbar ist, ist ein Schaltjahr. Ja, 2004, 2008, 2012, 2016. Da das aber nicht genau stimmt, muss man Ausnahmen festlegen. Und man hat festgelegt, in einem vollen Jahrhundert fällt das Schaltjahr aus. 1700, 1800, 1900, 2100, 2200. Jetzt sehen Sie, da fehlt was dazwischen. Das ist nämlich die Ausnahme von der Ausnahme. Bilden Tausende und Hunderte eine durch vier teilbare Zahl, dann ist das volle Jahrhundert doch ein Schaltjahr. Und diese Ausnahme, die nur alle 400 Jahre stattfindet, haben Sie alle erlebt, meine Damen und Herren. Das war das Jahr 2000. Ja, das Jahr 2000 war ein Schaltjahr, das war die Ausnahme von der Ausnahme. Wer hat die Chance, sowas mal zu erleben? Sie haben es gehabt und haben es vielleicht gar nicht gemerkt. Ja? Ja, ich habe noch mal eine kleine Fleißarbeit gemacht. Ich weiß, das sieht nicht so schön aus. Hätte ich das gewusst, dass ich das hier mal einsetze, hätte ich da andere Farben genommen. Aber nun habe ich es halt mal so gemacht. Und zwar ist das mein Diagramm, die Frühlingsanfänge. Da habe ich mal aus alten Büchern, aus alten Sternalmanachen die Frühlingsanfänge herausgesucht. Von 1900 bis 2016. Hier hinten ist 2016. So, und für die waagerechte Achse, der 21. Februar um 0 Uhr ist hier. Hier ist Mittag der 21. und hier ist der 22. 0 Uhr. Hier demzufolge der 20. 12 Uhr, 20. 0 Uhr, 19. 12 Uhr, 19. 0 Uhr. Ja? Und dann habe ich einfach genau mit Uhrzeit immer eingetragen, wann in dem jeweiligen Jahr jeder dieser blauen Punkte hier ist, also ein Jahr, wann der Frühlingsanfang stattfand. Und dann sehen Sie, dass wir eigentlich Silvester zu früh feiern, verschiebt sich der Frühlingsanfang immer weiter nach hinten. Würden wir das ewig durchhalten, hätten wir irgendwann mal im Sommer den Frühlingsanfang, ja, und Weihnachten im Frühling dann. Ja. Deshalb führt man den Schalttag ein und der Schalttag führt das Ganze um 24 Stunden zurück. Ja. Und Sie sehen, das ist ein bisschen zu viel. Nicht? Der nächste Frühlingsanfang liegt unter dem vor 4 Jahren. Es geht wieder 4 Jahre immer so weiter. Und nun sehen Sie also, dadurch, dass wir das immer ein bisschen zu früh machen, steigt die Kurve so kontinuierlich nach unten. Und eigentlich wäre jetzt im Jahrhundert dran gewesen, dass man den Schalttag mal auslässt. Wo haben wir das Jahr 2000? Hier ungefähr, nicht? Also da hätte es mal wieder nach oben gegangen und dann wäre es wieder von vorn angefangen. Das ist wieder von vorn angefangen. Man hat aber in diesem Jahr, um insgesamt zu korrigieren und um das so ungenau, diese Ungenauigkeit und diese krumme Zahl dahin zu kriegen, ausgelassen. Und deshalb fällt also der Frühlingsanfang stetig nach vorn. Ja, immer weiter, immer früher verlagert er sich. Bis zum Jahre 2100. Dann fällt er wieder aus und dann geht es also mal 8 Jahre hintereinander nach oben. Ja, dann kommen wir wieder annähernd an diesen Punkt, aber auch nur annähernd, denn da brauchen wir dann 300 Jahre, bis wir ihn ungefähr wieder erreicht haben. Wenn Sie also, meine Damen und Herren, in der Schule gelernt haben, dass der Frühlingsanfang am 21. Februar ist, dann können Sie das vergessen, weil das wird in Ihrem Leben nicht mehr stattfinden. Sondern der Frühlingsanfang hat sich auf den 20. März verschoben und wird sogar in den 19. irgendwann mal hineingehen. Ja, also bis zum Jahr 2100 passiert das und erst nach dem Jahr 2100, dann werden Sie also wieder einen Frühlingsanfang an einem 21. März haben. Das ist der ganze Grund für diesen Schalltag, der wie gesagt gar nicht der 29. ist, sondern eigentlich der 25. Das hat man also nur dann mal festgelegt, damit das Ganze ein bisschen angenehmer ist.